massive.
Willkommen miteinander zum Beginn der gemeinsamen Arbeit jetzt im Wintersemester. Auch im Blick auf die neuen Gesichter, die eigens nochmal begrüßt seien, sage ich nochmal, was wir jetzt hier machen, in Fortsetzung der letzten Semester schon. Es geht um gemeinsame Lektüre von Fragmenten Nietzsches aus dem Nachlass. Da gibt es ein Reklambändchen, die Nummer ist 7118. Und heißt Friedrich Nietzsche, die nachgelassenen Fragmente, eine Auswahl. Die hat der Kollege Günter Wohlfahrt gemacht. Und wir sind im Laufe der Semester jetzt schon bis zur Seite, da setze ich jetzt auch wieder ein, 200 gekommen. Da stehen wir jetzt. Und wir haben den Text, mit dem wir jetzt einsetzen, der ist schon mal angeklungen. Aber ich möchte damit eben nochmal neu einsetzen, weil ich finde, das ist einer seiner schönsten und wichtigsten Texte, den auch Josef Pieper zum Beispiel eigens aufgenommen hat und der für ihn eine Rolle spielt. Das ist die Zeit jetzt 86, 87. Und da heißt es hier, ich lese Ihnen den Text im Ganzen vor, es ist ganz und gar nicht die erste Frage, ob wir mit uns zufrieden sind, sondern ob wir überhaupt irgendwo mit zufrieden sind. Gesetzt wir sagen Ja zu einem einzigen Augenblick, so haben wir damit nicht nur zu uns selbst, sondern zu allem Dasein Ja gesagt. Denn es steht nichts für sich, weder in uns selbst noch in den Dingen. Und wenn nur ein einziges Mal unsere Seele wie eine Saite vor Glück gezittert und getönt hat, so waren alle Ewigkeiten nötig, um dieses eine Geschehen zu bedingen, und alle Ewigkeit war in diesem einzigen Augenblick unseres Ja-Sagens gut geheißen, erlöst, gerechtfertigt und bejaht. Also Pieper hat das dann so auf einen Satz gebracht, um zu irgendetwas Ja zu sagen, muss man zum ganzen Ja sagen. Mal alles irgendwie zusammenhängt. Man kann nicht einfach seinen Geburtstag feiern oder sonst etwas und sagen, an sich ist das Leben und die Welt ein Mist oder und das Dasein ist ein Unglück. Wie ja, die Weltweisheit sagt, das haben die alten Griechen gesagt und das sagt Asien, dass es eigentlich ein Unglück ist, überhaupt da zu sein. Und die Erlösung besteht darin, dass man wieder verschwindet. Ein poetischer Name dafür ist Ilse Eichinger, die geschrieben hat, dass sie als junges Mädchen extra sich ein Buch gekauft hat über die Vorsilbe Ver, weil sie es so mit dem Vergehen und Verlieren, Verschwinden so sehr hat, so wie sie mal auf die Frage nach dem Glück geantwortet hat, es vergeht. Einfach so. Das ist mal also die Frage, wie ist das mit der Zeit und allem? Und das ist ja das, worum es jetzt Nietzsche in seinem großen Ja geht und was er dem Christentum vorwirft, dass hier nicht zum ganzen Ja gesagt wird, sondern dass es Dinge gibt, zu denen Verneinungen geäußert werden. Und das ist der Punkt. Das wirft er vor und das kann man dann wieder auch bei dem sanfteren Nietzscheaner Rilke lesen, dass er dasselbe dort anspricht. Er sagt, er wirft dem Christentum vor, dass es hier eine Unterscheidung gibt von Ja und Nein zu den Dingen, anstatt ein ganzes Ja zu allem. Das ist dann das, was er Dionysos nennt, wo eben auch der Schmerz, das Leid, alles gehört dazu, ein Ja zu schlechterdings allem. Während nach seiner Sicht des Christentums es dort eben einen Unterschied gibt, Ja eben nicht zu allem, sondern eben auch das Nein zu Dingen, wo dann nochmal ein besonderes Nein nochmal gesehen wird. Das war ja dieses Bürgertum des Christentums damals. Das Nein zur Sexualität ist dann nochmal entscheidend, auch mit in seiner Erfahrung und von dort her. Dasselbe wird dann Rilke sagen in dem Brief eines Arbeiters, den er geschrieben hat, dann, wo er das auch sagt, da sitzt die Verneinung drin. Wenn für Nietzsche eben das reine Ja, die Art so eine Glocke des ganzen Ja, wie er sagt, das ist Dionysos, eben zu allem und jedem. Und der Gekreuzigte ist das Nein zu allem Möglichen. Und deswegen läuft es im Exum auf diese Trennung hinaus, Dionysos oder der Gekreuzigte. Das sind eigentlich die Punkte, die dort auftauchen. Für ihn ist ja das Christentum nicht durch Jesus Christus begründet worden, sondern durch Paulus. Der ist der Gründer dort, während Jesus eben einfach nur ein etwas dekadenter, lieber Mensch war. So in der Form. Das ist so seine Sicht auf die Dinge. Also hier, es geht darum, wenn ich zu irgendetwas Ja sage, muss ich zum ganzen Ja sagen. Und dieses ganze Ja, das bringt er dann, das war ja sein großer Schritt, auf den Gedanken der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Er sagt, ich muss jeden Augenblick so bejahen und lieben, dass ich ihm sogar wünsche, dass er endlos immer wiederkehrt. Nicht bloß einmal, sondern dass es so ist, dass das für alle dazugehört. Das ist natürlich ein ganz bedeutender Gegentext zu dem, was so als das deutsche Grundepos gilt, nämlich der Faust. Wo ja Faust in seinem Vertrag mit dem Mephisto sagt, wenn er zu einem Augenblick sagen wird, verweile doch, du bist so schön, dann kann er ihm die Seele in die Hölle holen und nehmen. Das ist das Konzept, was dort auftaucht, immer neu, immer weiter, immer abschiedlich in die Zukunft hinein, während hier gibt es diese Zukunft gar nicht. Und dieser Gedanke, als er den das erste Mal hatte, eben mit dieser Wiederkehr, so schreibt das dann ja auch in Zarathustra, Nietzsche, dass das fürchterlich ist. Das Bild ist, dass dort sich eben eine Schlange festbeißt in der Zunge eines Hirten. Und der dann den Kopf der Schlange abbeißt und damit dann ein neuer Mensch wird. Weil für einen normalen Menschen ist der Gedanke, es gibt gar keine Zukunft, es kommt alles immer so wieder, wie es ist, wäre völlig unerträglich. Da kann man nur sterben. Wer von uns ist mit sich so einig, dass er sagt, ja, so wie ich jetzt bin, will ich auch eine Ewigkeit bleiben? Wo wir doch eher sagen, nein, wir wollen uns verabschieden von dem, was wir jetzt sind und wollen besser werden, mehr wie selbst. Diese berühmte Formel, die er ja von einem griechischen Dichter übernommen hat, als sein Lebensprogramm, werde der du bist. Nicht, wie man lesen kann in deutschen Übersetzungen, bleibe der du bist. Auch nicht werde der du werden sollst. Das ist alles keine Dialektik. Die Formel heißt, werde der du bist. Wir sind noch nicht, was wir sind. Wir sind also da mit uns zwar zusammengespannt, das ist ja ein Gedanke von Hannah Arendt vor allen Dingen, von der dauernd, also jetzt immer die Rede ist, dass sie sagt, wir leben miteinander und das muss man also sehen, was das heißt. Wir leben also nicht bloß in verschiedenen Selbsten miteinander, sondern wir leben in uns schon mal nochmal. Und das ist der Grund, warum man zum Beispiel nicht, so erklärt sie die ganze Ethik, warum man nicht morden darf, denn dann lebt man ein Leben lang mit einem Mörder zusammen. Und wer will das schon? Wir leben mit uns zusammen und sollten so leben, dass wir halbwegs friedlich mit uns zusammenleben können. Das ist eigentlich der Grundgedanke bei ihr. Er sagte, wir sind zwei Einswesen. Das Denken ist ein Gespräch mit sich selbst. Man ist also mit sich selbst verbunden. Und man sollte so leben, dass man eben mit dem, der man da ist, auch halbwegs also versöhnt leben kann. Guardini nennt das die Annahme seiner selbst, in einer wichtigen kleinen Schrift, wo es genau darum geht. Und Hannah Arendt hebt dann ab, dass für die Griechen die Öffentlichkeit unbedingt dazugehört. Aristoteles schreibt das in der Ethik, dass er sagt, lebe mit dir so, lebe so, wie du willst, dass die anderen sehen, wie du lebst. Wie du dich benimmst, wenn die anderen dich sehen. Weil der Grieche immer in der Öffentlichkeit lebt. Die Nicht-Öffentlichkeit gibt es im Haus, das sind die Frauen, Kinder und die Sklaven, die nur halbe Menschen sind. Während das eigentliche Leben das politische, das öffentliche Leben ist. Und deswegen soll der Einzelne mit sich so leben, wie er vor den anderen leben würde. Das ist die Formel, die Aristoteles in der Ethik schreibt. Aus dieser Öffentlichkeit des mittelmeerischen Menschen, das drin steckt. Und er zieht das eben jetzt so stark durch, dass ich sage, eigentlich muss man verzweifeln. Sind die Leute denken, sie müssen verzweifeln, wenn da alles eben immer wiederkehrte. Er sagte, nein, wozu ich mich durchringen muss, ist das große Ja zu allem. sodass ich sagen kann, es soll alles immer wieder endlos ewig vorkommen. Diese Endlosigkeit, darüber kann man sich ja verschiedene Gedanken machen, aber der Gedanke, dass das Ja zu irgendetwas ein Ja zum Ganzen ist, das finde ich, halte ich schon für eine ganz wichtige Sache, dass das hineingehört. Sodass deswegen ja auch die Selbsterfahrung im Gewissen ja nicht bloß den Angesprochenen meint, sondern tatsächlich das Ganze. Weil Kant sieht das dann so aus, als wäre das bloß formal, oder die Leute werfen ihm das vor, das sei nur formal mit dem kategorischen Imperativ, dass er sagt, dass das eben als ein allgemeines Gesetz werden kann. Aber das ist halt, wenn man das wohlwollend liest, klingt es anders. Dass er nicht sagt, ich verliere mich an der Formalität, sondern dass tatsächlich das Sein mit mir zugleich ein Blick auf das Ganze ist. Und natürlich dann auch auf das Prinzip des Ganzen. Und das ist das, was dann Aristoteles, der wahrhaftig kein frommer Mensch war, was er von Platon übernommen hat als Ausdruck aus der Religion des Volkes, und nennt das Gott. Dieses Absolute, um das es geht dabei. Sodass man immer in dieser Beziehung steht. Und dann wäre, also meine ich auch, dass der philosophische Name für Gott, so nenne ich das ja, das Wovon her oder das Von her meines unbedingt Gutseinsollens. Kant sagt kategorischer Imperativ. Da darf man nur nicht stehen bleiben, sondern muss nur einen Schritt dazu tun. Ich würde sagen gegen Luther. Luther sagt ja, dass dieses Gesetz eigentlich uns zerstört und unsere Ohnmacht zeigt. Und dann muss uns das Evangelium daraus befreien. Wenn ich sagen würde, dieses Getroffenwerden vom Du sollst gut sein, das ist selber schon das Evangelium. Das ist unglaublich, dass uns das trifft. Und da zitiere ich immer diesen Satz von Immanuel Levinas, wo er sagt, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, sondern er drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, mit denen man mich überhäufen könnte. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und deswegen höre ich auch nicht, wie Kant mit dem Sollen auf, sondern hängt noch ein Wort dran. Erstmal muss man schon sagen, Kant tut noch etwas. Der sagt nämlich nicht bloß, dass wir das Gesetz erfüllen sollen, sondern er sagt ausdrücklich und druckt es gesperrt, wir sollen es gern tun. Das sei
auch für Nietzsche die Nachfrage, dann, wenn er sagt, das ist so. Man muss sich dazu zwingen, zu dieser ewigen Wiederkehr, das wäre es ja eigentlich nicht.
Nein, ich muss das überwinden, ich muss es gern tun. Und da ist ja immer der Punkt, wo ich bei aller Hochschätzung Schillers mich da immer empöre über den Intellektuellen wieder, der dann hingeht und schreibt dann da, gern dient ich den Freunden, doch leider tue ich es also eben also da aus Freude und bin deswegen nicht tugendhaft. Wo er vorher noch mal irgendwann einen sehr ergebenen Brief an den Professor Kant geschrieben hat. Aber jetzt denkt er einfach bloß, so wie das so die Gefahr, behaupte ich, der Intellektuellen ist, besser einen Menschen runtergeputzt als einen guten Witz unterlassen. Spielt da keine Rolle. Das ist sowas formuliert und redet davon gern, während dieses Gern bei Kant ausdrücklich steht. Im Sinn von Levinas nochmal, dass mir das geschenkt wird und dass einem das immer noch geschenkt wird, das muss man schon sagen, erfüllt eigentlich das, was man sonst Demut nennt. Wer von uns würde zu einem anderen Menschen sagen, du sollst mich lieben? Wenn er es nicht freiwillig tut, kann er mit dem Buckel runterrutschen. Aber das ist das, was der biblische Gott tut, dass er als erstes das Gebot aufgibt, ihn zu lieben. Warum sagt er das? Weil er sagt, dass man nur von dort her dann ihn richtig verstehen kann. Denn das ist ja so ein Grundsatz, die Frage ist, ob der stimmt. Gleiches wird immer nur von Gleichem erkannt. Und um zu erkennen, dass der Schöpfer sich nicht bloß belustigt über uns oder uns als Objekte darstellt, sondern dass er uns das Dasein gönnt, das ist der Punkt, das kann ich nur tun, wenn ich wohlwollend denke. Also deswegen dieses Gebot der Liebe und der Verweis darauf, dass er erstmal Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat, dass er hier klar macht, wir haben einen Bund miteinander, eine Gemeinsamkeit, ein Mitsein. Und darin stehen alle anderen Bestimmungen, die hineingehören. Ich mache das so, dass ich an das Sollen noch das Dürfen anhänge. Weil ich immer gesagt habe, wenn wir als Strafe für unsere erste ernsthafte Schuld das Gewissen verloren hätten, dann würden wir vielleicht im ersten Moment sagen, ist ja toll, dann kann man eben ungeniert daherleben. Aber im zweiten Schritt würde man sagen, wir wären dann Tiere auf zwei Beinen. Dass wir sollen, ist etwas, was wir dürfen. Und was deswegen auch Dank verdient. Das kann man zwar nicht zwingend beweisen, aber die Pflicht meldet sich einfach dazu. Die Dankbarkeit, weil das für sich also eine Gnade ist, dass wir gewürdigt werden, ich finde einen schönen Ausdruck im Deutschen, dass wir gewürdigt werden, des Gebots zu lieben. Es ist tief beschämend, dass man uns das gebieten muss, weil wir es nicht freiwillig tun. Aber dass es uns geboten wird, weil oder besser, obwohl wir es nicht freiwillig tun, das ist dann wieder nochmal ein Geschenk und macht auch die Würde aus, weil angerufen sein vom Absoluten, das macht die Würde des Menschen aus. Im Unterschied zu den Lebewesen, wo eben das Höchste die Selbsterhaltung des Lebens ist. Sodass zum Beispiel auch die Schönheit steht, ganz im Dienst des Lebens, die Hochzeitsgefieder oder so etwas, was sie nennen. Während beim Menschen ist es so, dass da die Schönheit nicht dem Leben dient, sondern man opfert sein Leben für die Schönheit, als Künstler zum Beispiel. Oder als Kritiker. Also beim Menschen ist nicht das Leben das Erste, sondern nochmal die Frage, wozu lebe ich, wofür lebe ich? Und wofür ich lebe, dafür kann ich auch sterben. Sterben ist sogar einfacher, weil es kürzer ist. Das ist das, was die große Teresa von Avila extra sagt. Die sagt, Märtyrertum ist ja ganz toll, aber ein ganzes Leben lang im Kloster ist besser, ist mehr. Nicht besser, sondern also anstrengender und mühevoller. Und da reicht ein Martyrium nicht dran, weil das im Nu zu Ende ist. Und es ist ja auch so.
Es gibt ja auch den Spruch, man kann für jemanden sterben, aber man kann auch für jemanden leben.
So ist es. Und dies für jemanden leben dauert eben länger und ist sehr viel anstrengender. Das ist genau das, was dahin gehört. Und das sagt da eben jetzt eine große Heilige, um das so zu sagen, nicht irgendwer, dass man das aufnimmt. Und von dort her kann man sehen, wo man jetzt, auch wenn man diese Idee mit der Wiederkehr des Gleichen nicht akzeptiert, dass hier eine grundsätzliche Bejahung des Ganzen hingehört, ohne diese Übersteigerung, das ist auf jeden Fall da und deswegen gehört dieser Text für mich also zu seinen wesentlichsten Texten. Der hätte nicht fehlen dürfen in dem Band, dass er das in dieser Form sagt, unabhängig von der totalen Konsequenz, die er daraus zieht. Also diese, eine Bejahung, die niemals bloß mich und mein Leben betrifft, sondern alles und nicht bloß alles, sondern bei allem auch nochmal das Prinzip von allem.
Dabei muss man sagen, dass das Gleiche ja wahnsinnig auf Widerstand stößt.
So ist es.
Aber es ist ja Lebensphilosophie aufs Leben bezogen.
Ja.
Und jeder neue Tag ist zwar das Gleiche, aber ich habe noch keinen Tag am Morgen als denselben gesehen.
Also ich würde sprachlich sogar anders sagen. Ich würde sagen, es ist immer dieselbe, also es ist Morgen, Mittag, Abend, aber es ist niemals gleich, denn allein dadurch, dass das Gleiche wiederholt wird, ist es schon die Wiederholung des anderen. Und das ist schon nicht gleich. Also das hat man von Anfang an gesagt, dass das eigentlich rein logisch nicht stimmt. Würde dann der Nietzsche sagen, auf die Logik pfeife ich. Es geht darum, wie hier gelebt wird. Das ist eigentlich der Punkt, dass das eigentlich nicht geht und nicht stimmt. Ich kämpfe ja deswegen so dafür, dass wir einen Unterschied machen, Sie erinnern sich, zwischen dem Wort unvereinbar und dem Wort widersprüchlich. Widersprüchlich, ja, also A, nicht A oder gerade, ungerade bei den Zahlen zum Beispiel, da ist ein reines Entweder-Oder. Kontradiktorische Sätze können nicht beide wahr und beide falsch sein, sondern da ist immer einer wahr und einer falsch. Und jetzt mache ich davon einen Unterschied, den viele eben nicht machen und den möchte ich Ihnen auch also nahelegen, dass wir von unvereinbar reden. Unvereinbar, da können beide Sätze wahr sein, wir kriegen sie nur nicht zusammen. Das hängt einfach mit unserer Begrenztheit zusammen, wir sind halt nicht der liebe Gott. Wir denken von unten zu einer Wirklichkeit hin und kommen zum Beispiel zu der Idee Allmächtiges, Absolutes oder so. Und dann denken wir von hier und kommen auch wieder logisch dahin zur Freiheit. Wie denke ich jetzt Freiheit und Allmacht zusammen? Und da muss man sagen, das kriegen wir nicht hin, weil wir nur von unten gucken können und nicht von oben das in den Blick nehmen, sodass wir in vielen wesentlichen Dingen, das gilt erst recht für die Glaubensaussagen des Christentums, zum Beispiel ein Gott und drei Personen, wie soll ich das also zusammenbringen? Das geht einfach nicht. Und was da durch die Jahrhunderte passiert, weshalb zum Beispiel die Trinitätstheologie immer komplizierter und schwieriger geworden ist, ist, dass immer die Gegner versuchen zu zeigen, dass das ein Widerspruch ist. Und der Glaubende sagt, solange du mir nicht bewiesen hast und gezeigt hast, dass es ein Widerspruch ist, sehe ich mich in intellektueller Redlichkeit nicht bloß berechtigt, sondern erstmal verpflichtet und deswegen berechtigt, beide Punkte festzuhalten, obwohl ich sie nicht zusammenbringen kann, weil ich von unten guckend sie nicht zusammendenken kann. Das bringe ich nicht hin. Also Unvereinbarkeit gibt es zum Beispiel, wenn wir so bei religionswissenschaftlichen oder religionsphilosophischen Treffen mit den Asiaten über die Personen oder so etwas redet, wo man einfach sich nicht einig werden kann und das nicht erreicht. Oder eben, wie gesagt, Glaubenswahrheiten jetzt innerhalb nochmal der Offenbarungsreligion, also Christentum, wo die Leute das nicht zusammenbringen. Aber man muss es nicht bloß dort hinsetzen. Ich finde, das gibt es einfach schon zwischen den Geschlechtern, dass man sich da schon zum Teil wundern kann über die Logik des jeweils anderen. Bitte?
Das wurde auch schon für die Theodizee-Fragen gelten, oder? Dass man auch von unten aus das nicht beantworten könnte, theoretisch. Dass uns die Perspektive von oben aufhält.
Ja. So, das meine ich, also dass wir tatsächlich nur eben von unten daher denken können und wir kriegen es nicht hin. Was noch nachzuerinnern wäre, wäre wieder ein Text nochmal von Guardini, dass man schon nochmal zeigen kann, dass Allmacht und Freiheit kein so ein Problem sind, wie wir denken. Die klassische Form ist eben die, dass man gesagt hat, hier ist die Macht Gottes. Und hier ist die Macht des Menschen. Und wenn ich Menschen in Freiheit schaffe, hat Gott seine Allmacht aufgegeben, wenn man das so entwirft. Das ist die Idee vom sogenannten Zimtzum, die im 15. Jahrhundert Isaac Luria vertreten hat und ins Denken gebracht. Zimtzum heißt Selbstrücknahme. Er sagt, im Schaffen von Freiheit gibt Gott seine Allmacht auf. Und das hat er als Lösung formuliert auf die Tatsache hin, dass die Juden aus der Iberischen Halbinsel vertrieben wurden damals. Die meisten gingen ja in die Niederlande. Er ist eben nach Galiläa gegangen und man kann dort in Zefat seine beiden Synagogen anschauen. Der Ari ist das, so hat er geheißen, also der Löwe. Und seine Synagogen kann man dort anschauen. Der hat gesagt, dass Gott dahin nicht eingreift und sein Volk nicht schützt, da hat er nur die Erklärung, dass er sagt, Gott kann das nicht mehr. Und das hat nach Auschwitz aufgenommen Hans Jonas, der Heidegger-Schüler und Philosoph ja für die Verantwortung, der selber noch nach Amerika hat sich retten können, aber den Großteil seiner Familie in den Konzentrationslagern verloren hat. Und hat einen berühmten Text geschrieben, Gott nach Auschwitz, und sagt, er kann einfach nicht glauben, dass Gott hätte da kommen können und eingreifen können, wenn er das nicht getan hätte. Also sagt er, bleibt mir nur übrig, ich knüpfe wieder an dem Zimtzum von Isaac Luria und sage, Gott kann nicht, weil es den Menschen gibt. Und das haben zum Teil auch christliche Theologen übernommen und reden von der Ohnmacht Gottes. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, wer von der Ohnmacht Gottes redet, hat sich geoutet als einer, der nicht betet. Denn wie soll ich dann da danken, wie soll ich da bitten, wie soll ich da loben? Da kann ich mich nur hinsetzen und mit ihm heulen über die Verhältnisse, die nicht so sind, wie ich sie mir wünschen würde. Und Klaus Berger hat das auch in der Exegete aus Heidelberg, hat das eben auch deutlich so gesagt. Er hat gesagt, dass da outen sich Leute als Nichtbeter. Was ist aber von Theologen zu erwarten, die nicht beten? Die nur von Gott und über Gott reden, aber nicht über ihn. Also das kann überhaupt nicht gehen. Das müsste man auch nochmal sehen. Also das ist keine Lösung auf die Theodizee-Frage. Sie ist es im Ganzen schon nicht, denn wenn Gott also hier sowas macht, dass er sich selber ohnmächtig macht und den Witwen und Waisen nicht mehr helfen kann, dann muss ich ihm, um ihn zu rechtfertigen, ja auch noch die Allwissenheit auch absprechen. Also die Allmacht ist weg, die Allwissenheit ist weg. Es läuft auf das hinaus, was Odo Marquardt gesagt hat, Atheismus ad majorem Dei gloriam. Also der Atheismus zur größeren Ehre Gottes, weil man unmöglich die blasphemische Auffassung vertreten könne, so hat er gesagt, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist.
Also das, warum soll es nicht möglich sein? Ich meine, ich spüre ja an mir selbst, wenn ich jetzt ab und zu mal an die Selbstrücknahme rankomme, dass doch das ein sehr gutes Ding ist, eine sehr gute Handlung.
Ja.
Sich zurücknehmen kann. Warum soll man jetzt vom Ganzen nicht sehen, dass auch das Allmächtige, dass das im Allmächtigen selbst möglich ist, die Selbstrücknahme auch Gottes?
Ja, ich meine eben, dass, also da, das sehe ich anders, also das, er nimmt sich ja zurück, das Wort, was dafür verwendet wird, heißt Kenosis, Selbstentleerung oder so ganz am deutlichsten in der Inkarnation, in der Menschwerdung der zweiten Person. Aber hier heißt ja diese Rücknahme zugleich sich unfähig machen zum Schutz für die Schwächeren. Das ist also der Punkt, der hier hineinkommt. Und das ist die Frage. Ich glaube, wir können das weiter diskutieren, wenn ich erst noch kurz an den Gedanken von Guardini also erinnere. Ich sage erinnern, weil ich bei anderen Zusammenhängen das ja schon mal gesagt habe. Dass er zeigt, dass mit wachsender Einwirkung zugleich das Objekt der Einwirkung freier wird. Das macht er in einer schönen Darstellung. Er sagt, er fängt an, da liegt ein Stein und den kann ich mit dem Stock hin und her schieben. Der Stein kann sich nicht wehren, der wird einfach verschoben. Aber auf der anderen Seite komme ich aber auch in den Stein nicht rein. Auch wenn ich den durchschlage, dann sind es eben zwei Steine und die zeigen mir wieder die kalte Schulter. Da ist nichts zu wollen. Jetzt, der nächste Schritt, sagt er, nach diesem Punkt und Stein, es liegt eine Kartoffel im Keller und Licht fällt auf die Kartoffel, dann keimt die. Das Licht wirkt tiefer auf die Kartoffel, als ich mit dem Stock auf den Stein, aber die Kartoffel tut mehr, denn die keimt selber und wird nicht bloß passiv herumgeschoben. Und dann sagt der nächste Schritt, wenn jetzt die Brunftzeit ist und dann rennt der Bock hinter der Recke her, der rennt schon ganz schön und mehr Tempo als die Kartoffel, die bloß am Keimen ist. Aber zugleich wirkt eben die Hormone und wirkt also die Ricke tiefer und wirken da auf den Bock, als es das Licht auf die Kartoffel tut. Dann sagt der nächste Punkt, ich werde überredet. Das ist Persuadere mit Dativ und Konjunktiv und so. Ne? Überreden, was die Werbung macht. Überredet mich, indem sie eben ausgewählte Dinge nur an mich sagt, hinterher kann ich mich darüber ärgern. Aber erstmal habe ich mich überreden lassen. Das ist meine Freiheit, ich lasse mich überreden. Das ist nicht bloß passiv, sondern das ist Medium. Die Überredung wirkt tiefer auf mich ein, als bloß also jetzt so ein Hormon, aber ich lasse mich überreden. Nächster Schritt, ich lasse mich nicht überreden, ich lasse mich überzeugen. Ich möchte sie überzeugen, nicht überreden. Das heißt, dass sie anlässlich meiner Worte selber einsehen, was dort da ist. Dann bestimme ich sie tiefer, als wenn ich sie bloß beschwatzt hätte, als was weiß ich, verkauft für eine Sofagarnitur oder was weiß ich. Ne? Sondern wo es hier dann wirklich darum geht, dass anlässlich meiner Worte sie selbst einsehen. Dann habe ich aber tiefer auf sie eingewirkt, als wenn ich sie bloß überredet hätte. Denn nachdem sie es selber eingesehen haben, gehört das jetzt zu ihnen selbst. Und wenn sie es vorher noch nicht gewusst haben, haben sie da etwas in sich jetzt aufgenommen, was vorher nicht da war und jetzt zu ihnen gehört. Und so sagt er, wenn man das also so anschaut, dann kann man verstehen, sagt er, dass jemand zur goldenen Hochzeit zum Beispiel dann dem Partner sagt, also hier verdanke ich, was ich geworden bin. Und dass man dann verstehen kann, was Kierkegaard sagt. Kierkegaard sagt, Allmacht heißt präzise Freiheit hervorbringen und tragen können. Also gerade nicht das hier. Sondern Freiheit heißt, Allmacht heißt Freiheit hervorbringen und tragen können. Ich tue es. Aber es wird mir geschenkt, dass ich es tun kann, was man deutlich daran merkt, wir sind, behaupte ich, weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, ich hoffe es, dass wir eigentlich selten so glücklich sind, wie wenn es uns glückt, gut zu sein. Wenn wir also das letzte Wort runterschlucken in einem Streit oder wenn wir als Erste die Hand ausstrecken zur Versöhnung oder wie auch immer. dass wir da eigentlich uns das nicht einbilden, sondern eigentlich beglückt sind, dass einem das geschenkt wird, dass man dankbar ist dabei. Das zeigt es also nochmal. Ich tue es, ja, ich tue es, aber es wird mir geschenkt, dass ich es tun kann, um es so auszudrücken, dass das dann nochmal mit drin steckt. Und dann sagt eben in dieser knappen Form Kierkegaard, Allmacht heißt Freiheit hervorbringen können. Warum? Weil die Allmacht sich eben nicht einschränkt. Wir, wenn wir dem anderen Freiheit geben, müssen unsere, und jetzt bin ich ein Stück auf der Antwort an sehr freiwillig, dass man jetzt hier sagen kann, ja, da muss jetzt jemand anders hier zurück, wir müssen zurücktreten. Und deswegen ist das eine prekäre Sache, mit uns und dem anderen die Freiheit einräumen. Aber das Absolute, das muss überhaupt nichts hergeben oder tun. Deswegen hat es auch keinen Anlass dazu, nicht gut zu sein oder so. Da gibt es gar keine Versuchungen, um das so auszudrücken. Die kann gar nicht so blöd sein, sich versuchen zu lassen davon, weil sie selber nichts dabei aufopfert. Dieser wirkliche Schritt der Aufopferung, der kommt tatsächlich dann erst durch das, was Inkarnation heißt. Und da werde ich ja nicht müde, darauf hinzuweisen, weil das unausrottbar im christlichen Denken offenbar drin steckt, mit dem Thomas von Aquin an der Spitze, dass die sagen, das Ganze ist eine Antwort auf den Sündenfall. Was, wenn das wirklich wäre, heißen müsste, wir müssten den Sündenfall loben und preisen und sagen, der ist ganz toll, was man doch nicht sagen kann. Ich kann doch nicht zur Verfehlung sagen, das ist wunderbar. Und deswegen darf ich also nicht sagen, dass die Inkarnation die Antwort auf den Sündenfall ist, sondern ich muss umgekehrt sagen, mit dem großen Duns Scotus, Johannes Duns Scotus, der besagt, die Schöpfung geschieht überhaupt, damit Inkarnation geschehen kann. Das ist das, was Gott wollte. Und so sagt es auch Karl Barth in Basel, der reformierte große Theologe, sagt, dass die Schöpfung ist um des Bundes willen. Gegenüber dieser Unhaltbarkeit, dass man hier das Böse loben muss, den Sündenfall, das, und dass das die Leute nicht merken, das regt mich eben auf. Deswegen spreche ich das immer wieder an. Nicht? Weil ich meine, das sei so evident wie nur irgendwas, das kann nicht sein.
Ja, aber zum Beispiel, es gibt ja die Offenbarung,
ja,
die bei einigermaßen Öffnung dafür, ja, nachvollzogen werden kann.
Tue ich auch.
Ja, und jetzt ist es aber trotzdem dieses Phänomen, dass der Mensch, um dahin zu kommen, er muss selbst tragen, er muss selbst bestimmte Dinge auf sich nehmen, um es leibhaftig auch zu sehen.
So ist es, ja.
Weil das begreifen wir allein,
ja,
ist noch nicht ein,
so ist es,
ein ganzes,
ja, alles, da, nicht, ja, alles das gehört hin.
Und der Mensch will es auch alleine und deshalb, er will es ja zum Teil auch.
Ja, und das ist in Ordnung, soll er ja wollen.
Er wird ja zum Teil geliebt. Wir haben ja den Atem, wir werden beatmet. Alles,
so ist
es. Muss man es noch.
Wir müssen es selber tun und das soll so sein. Das ist genau das.
Selber zulassen,
ja,
selber tun unter Umständen.
So ist es, unbedingt. Und so weiter. Wir kriegen das Leben, um zu leben. Ja, selbstverständlich.
Und deshalb sind wir freigelassen.
Also ja, auch das. Mein Punkt ist ja nur, dass ich sage, es ist ja auch der Sündenfall passiert. Also das lese ich ja in den Offenbarungsurkunden und setze das an. Was ich dort nicht lese, ist, dass dieser Sündenfall erst war, der Gott dazu bringt, zur Inkarnation. Das ist, dagegen bin ich. Sondern ich sage andersrum, Gott hat also die Inkarnation gewollt von Anfang an und selbstverständlich weiß er als Allwissender, dass diese Hochzeit zwischen Himmel und Erde, wie ich da immer sage, dass die eine Bluthochzeit wird. Dass also das Erscheinen des Sohnes mit seinem Tod enden wird. Das weiß er, aber er gibt es nicht auf. Aber es ist was anderes, ob ich sage, er weiß das und er gibt es nicht auf, was ich großartig finde. Und der Sohn weiß es auch, denn er ist ja die zweite Person der Gottheit und weiß, was ihn erwartet. Das halte ich für größer, als zu sagen, dass sowas ist ihm selber gar nicht eingefallen, sondern muss erst jemand sündigen, damit ihm sowas einfällt. Das akzeptiere ich einfach nicht.
Nein, es gehört dazu, dass der Mensch in seinem je eigenen sich inkarnieren muss.
So ist es.
Da muss er auch durch eine Tiefe durch.
Ja, jetzt ist eben die Frage, welche. Das ist der Punkt, wo ich immer, ich habe ja hier jahrelang hier immer im Wintersemester Hegel hier gelesen und habe immer am Schluss eine Doppelstunde gemacht, in der ich gesagt habe, man darf kein Hegelianer sein. Weil nämlich Hegel hat kein positives Verhältnis zum anderen, sondern sagt ich oder nicht ich. Und dann ist das die äußerste Form des Nicht-Ich, ist das Böse in seinem Denken, weil er keinen positiven Begriff des Anderen hat. Und da es jetzt um das Ganze geht, sagt dann eben Hegel ausdrücklich, das Böse ist nicht etwas, was nicht sein soll, sondern nur etwas, was nicht bleiben soll. Also es muss geschehen, damit die Gesamtheit vollzogen wird, das Ja zum Ganzen, und wieder nochmal also auf unseren Nietzsche, wir sind ja immer noch bei dem Text hier, ne? Ein Ja zum Ganzen, zu diesem Ganzen gehört aber auch das Böse, weil er eben hier nicht einen positiven Begriff des Anderen hat, sondern nur des Begriff der Antithese, des Nicht-Ich, das dort auch auftaucht. Und davon ist die schärfste Form das eigentlich Böse. Also es gibt zwei scharfe Formen. Das eine ist die Materie gegenüber dem Geist. Das ist das, was er in seinem System zwischen der Logik und der Naturphilosophie anspricht. Dass er sagt, die Grundidee, das Absolute als Idee, geht eben auch in das Gegenteil seiner selbst über. Und das ist dann die Materie gegenüber dem Geist. Das ist der eine Punkt. Aber schärfer ist der Punkt des Neins. Sagt er. Und dieses Nein geschieht in den Mythologien immer, dass da die Söhne den Vater umbringen oder entmannen oder irgendwas in der Art machen. Also die jüngere Generation macht die alte kaputt. Im Christentum sei das verharmlost, denn der Sohn ist ja gehorsam, so dass dort nur der oberste der Engel ist, der fällt, nämlich Luzifer, der Lichtträger. Nicht? Er sagt, das ist eine abgeschwächte Form, die dort da ist. Aber an sich muss also dieses Nein passieren und das muss dann überwunden werden. Dann ist erst das Ja zum Ganzen gesprochen, weil er das Böse mit dazu zählt. Und das halte ich für eine katastrophale Verfehlung der Wirklichkeit, weil es in einer vernünftigen Ethik darf das Böse auch kein Moment sein. Vorher sagt das Gewissen einem, ich darf es nicht, währenddessen sagt das Gewissen, ich darf es nicht und hinterher sagt das Gewissen auch nochmal, ich hätte es niemals dürfen. Während wir ja doch, wenn der Thomas recht hätte, allesamt die Sünde loben müssten. Und das kann ja nicht sein, dass ich das Böse also bejahe.
Aber wenn ich zum Beispiel dem Zweifel ausgesetzt bin, allein schon den Zweifel an mir selbst, dann das ist ja auch so eine Fahrt durch das Dunkel.
Sagen Sie, ich widerspreche und sage so, dass Kardinal Newman. Newman sagt, 10.000 Anfechtungen oder Glaubensschwierigkeiten sind nicht ein einziger Zweifel, so wie 10.000 Maultiere nicht ein Pferd sind, haben die Engländer ja so mit den Pferden. Ne? Das hat er also einmal in einem privaten Brief geschrieben und dann hat er es geschrieben in seiner berühmten Selbstrechtfertigung. Da steht es auch nochmal also amtlich drin, diese These, dieser Vergleich. Also, dass wir sprachlich ganz scharf unterscheiden müssen, Anfechtung, Schwierigkeit und wirklich Zweifel. Zweifel heißt, dass ich storniere mein Vertrauen. Und das sollte ich im persönlichen Bezug nicht machen. Es gibt Dinge, die versteht man nicht. Entweder, dass meine Frau irgendwas tut, was ich nicht verstehe, oder ein guter Freund oder so. Soll ich jetzt hingehen und sagen, ich storniere jetzt erstmal beim Vertrauen, bis du dich da gerechtfertigt hast? Das finde ich nicht richtig. Sondern ich sage dann schon, ich verstehe das nicht, erklär es mir bitte, aber ich hebe bis dorthin nicht mein Vertrauen auf und setze das in Klammern. Eben. Und deswegen meinte ich, was ich jetzt geredet habe, war eigentlich nur jetzt eine Sprachdiskussion. Ich sage, bitte, ich schlage vor und dränge drauf, einen Unterschied zu machen zwischen Glaubensschwierigkeit oder Anfechtung auf der einen Seite und wirklichem Zweifel. Zweifel heißt, dass ich tatsächlich hier das Vertrauen erstmal eingeklammert habe, dass ich das wegnehme. Deswegen gibt es der Paracelsus hat mal gesagt, also der Zweifel zerstört alles. Der Zweifel gehört hin in die Wissenschaft. Deswegen gehört es zu Descartes. Also ich bin nicht gegen den Zweifel. Ich will nur sagen, wo er hingehört. Also der Descartes sagt in aller Schärfe bei der Wissenschaft, ich suche die Wahrheit und um die zu finden, muss ich etwas Unbezweifelbares finden. Wittgenstein wird dann sagen, da wo der Spaten sich umbiegt, wenn er auf den Fels kommt, aus dem Sand. Also das muss sein und deswegen gehört da der Zweifel hin. Um etwas Unbezweifelbares zu finden, muss ich so zweifeln, wie ich nur kann. Das gehört zur Wissenschaft. Aber es gehört nicht zum Interpersonalverhältnis. Das ist der Unterschied. Da ist das Vertrauen zwischen den Personen.
Die Frage stellt sich vielleicht im kleinen Maß, wie weit muss ich jetzt mein Schicksal selbst tragen, um irgendwann zu merken, dass ich auch ein Getragener bin. Mhm. Ja, also das ist eben ein Prozess.
Für den Prozess bin ich sofort zu haben. Nur nicht für den Prozess, dass ich erstmal was Böses tun muss. Weil, ja,
das habe ich auch nicht.
Nein, nein, haben Sie nicht gesagt, aber das sagt der Hegel.
Mhm. Nee? Es geschieht ja.
Es geschieht doch ständig. Ja, natürlich passieren, ja.
Unachtsamkeit.
Ja, aber das ist eben.
Schicksal vielleicht.
So ist es, aber die ist noch keine Sünde.
Aber die muss ich ja dann auch akzeptieren.
Das muss ich. Das geht. Da kämpfe ich eher andersrum. Es
sonst
gibt also so.
Finde ich ja einen wichtigen Punkt, dass eben.
Also Schwäche und Fehler sind halt was anderes als wirkliche Schuld. Das sage ich so manchen modernen Zelebranten. Der redet nur von unseren Fehlern oder Schwächen oder so, während es um Vergebung von Schuld geht. Das reicht bis dorthin, dass wir ja auch im Deutschen immer vermischen Verzeihung und Entschuldigung. Entschuldigung heißt, ich war es nicht, das war eine Schwäche oder so etwas. Entschuldigung schreibt die Mutter, wenn das Kind die Grippe hat. Wenn es die Schule schwänzt, fehlt es unentschuldigt. Und was machen die Übersetzer von dem großen Text von Papst Franziskus? Der sagt ja, es gehört zu jeder Zweierbeziehung weiter gehören drei Worte, die man unbedingt festhalten muss. Das erste Wort heißt Bitte, das zweite Wort heißt Danke und das dritte Wort heißt Verzeih. Und was steht in der deutschen Übersetzung? Entschuldige. Ich krieg zu viel. Entschuldigung heißt eben gerade, ja, Entschuldigung. Wenn ich Entschuldigung sage zu Hause, dann lacht meine Frau schon wieder, deswegen sage ich das ja auch, weil wir ein philosophischer Haushalt sind. Nicht? Wir wissen, dass das der Verzeiher heißen muss. Nicht? Aber dass die das machen, ich habe an die Tagespost geschrieben, sie sollten doch den Text ändern. Nein, tun sie nicht, die amtliche Übersetzung heißt Entschuldige. Während das gerade Gegenteil ist. Entschuldigen heißt, ich war es nicht. Entschuldigung bitten, um Verzeihung bitten heißt sagen, ich war es.
Das zeigt ja auch die Hartnäckigkeit des Menschen vielleicht an der Schuldfeste.
So ist es, so ist es. Mit Adam angefangen. Der Adam hätte ja sagen müssen, sei mir armem Sünder gnädig. Aber was sagt er? Die Frau, die du mir gegeben hast. Sein Äfchen putzt darunter und Gott gleich mit. Denn wer sich entschuldigt, beschuldigt natürlich andere, ist ja klar. Und das haben wir in unserer Gesellschaft. Alle Welt entschuldigt sich und beschuldigt immer die anderen. Ich entschuldige mich unter Beschuldigung anderer, denn irgendwer muss es ja gewesen sein. Und das macht der Adam schon vor. Im ersten Moment.
Und das nicht mehr zu machen, ist ja Teil des Selbstwerdens.
So ist es.
Weil da komme ich ja bei mir an und nicht.
Ja, so sollte es sein. Eben.
Weil es ist ja auch so eine Bewegung, die der Mensch braucht.
Die brauche ich schon. Und dann von dort her sich wieder, also nochmal, also diese Vergebung annehmen und dann mit Dank antworten und dann verwandelt sich das. So wie das der Petrus gemacht hat. Jesus geht an ihm vorbei vom Kaiaphas, nicht? Und bei ihm brechen dann die Tränen auf und dann wird er ein neuer Mensch. Das hat ihn verwandelt dann. Jesus geht an ihm vorbei, guckt ihn an und bei ihm brechen die Tränen auf und er wird jemand anders. Das ist genau der Punkt, in den das hingehören würde. Und der wird niemals da sagen im Himmel, wie schön, dass ich meinen Herrn verraten habe, da konnte er uns erlösen oder verleugnen oder so ähnlich. Nicht? Sondern das ist er eben nochmal und er ist der Zeuge dieser Vergebung. So stelle ich mir das im Himmel vor. Als Kind habe ich mich immer gefragt, wie wird das, wenn dann alles rauskommt, wo ich dachte, hören die Leute vielleicht nicht gerade hin, weil die noch mit sich beschäftigt sind oder so. Ne? Bis wir irgendwann begreifen, nein, das gehört dazu. Man muss nichts mehr verstecken. Weil alles nochmal ein Preis des Ganzen ist. Also das, worum es dem Nietzsche geht. Wirklich Ja sagen zum Ganzen. Und eben auch Ja zu dem, was zu verneinen ist. Also dann das Nein eben auch sagen. Das ist das, was er nicht will, sondern er will zu allem Ja sagen. Sag ich, und zur Schuld geht nicht. Sondern die, muss ich sagen, die hätte nicht sein dürfen.
Aber ich würde meinen, dass er doch, also wenn man jetzt im Gespräch mit ihm wäre, ja. Vorausgesetzt, dass es ja auch, dass dieses größere Ja auch ein Ja zum Nein ist, in Form von Begrenzung.
Ich stimme ihm zu.
Selbstbegrenzen.
Ja.
Er hat ja auch korrigiert, auch seine eigene.
So ist es.
Weil er sagt,
wir haben ja Texte genug gehabt, wo er entlarvt. Also in den früheren Semestern schon, nicht? Wo wir das ja gelesen haben, ist ja nicht so, dass er nicht auch Dinge scharf verneint. Ihm geht es ja um den Adel und um das Aufgeschlossensein, um die Aufrichtigkeit oder so. Das sind ja Dinge, die er dauernd anspricht. Und deswegen sage ich ja, also an sich finde ich, ist er deswegen für mich so ein unglücklicher Mensch, dass er eben zu dem gehört, was Ricoeur da gesagt hat, über die drei Meister des Verdachtes, trois maîtres des soupçons. Im Deutschen ist das bezeichnenderweise übersetzt als Meister des Zweifels.
Aber das hat Ricoeur von Nietzsche selbst, weil Nietzsche sagt ja von sich, ich gehe über den Verdacht.
Das steht beim Nietzsche. Ja, aber zugleich redet er doch immer vom Adel. Und wenn ein edler Mensch irgendwas nicht tut, dann ist es Misstrauen und Verdacht. Und deswegen hat eben wahrscheinlich auch die Moldenhauer dann übersetzt mit Zweifel, weil Zweifel gehört natürlich hin bei Descartes, aber es steht nicht da, hat nicht Dut, steht nicht da, sondern Soupçon. Und das heißt Argwohn, Verdacht. Und ein edler Mensch verdächtigt nicht.
Ja, aber solange es für ihn nicht stimmt, kann auch das notwendig sein. Und in der Weise der Hinterfragung.
Ja, das frage ich mich eben, ob das richtig ist. Da sind wir wieder dann verschiedener Meinung.
Aber auch die Situation dran,
ja, nein, es gibt natürlich, ich soll nicht blind daherlaufen und denken, alle Leute sind nett, das ist schon richtig. Aber Argwohn ist ja nun wirklich ein sehr deutliches Wort. Das sollten wir nicht haben. Da ist der Punkt, wo ich da eben dann mit Nietzsche gegen ihn bin oder so. Also das wäre das, was ich zu dem Text so sagen wollte. Dann gehe ich zum nächsten weiter über oder möchte jemand von Ihnen sich da noch rühren, einwenden oder nachtragen oder so? Das nächste ist ja eigentlich, das kann man ziemlich überschlagen, da ist die Kritik der Vaterländerei. Das war ja wirklich der Punkt, dieser merkwürdige Absolutismus der Nationen, das war damals und das ist ja inzwischen, glaube ich, halbwegs wieder geschafft, also diese Aufsteigerung Deutschland, Deutschland über alles, nicht? Das kann ja wirklich nicht gehen und dass er sich dagegen wendet.
Ist ja auch eine Auslöslichkeit.
Ja, das ist wirklich, das ist uns einfach dumm und ideologisch, also was soll's, uns hat schreckliche Folgen gehabt. Wenn man denkt, was für ein Blutzoll das bedeutet hat, schon im Ersten Weltkrieg, wo die noch mit Begeisterung da losgezogen sind, nicht? In der Form hin, die jungen Menschen da vom Abitur weg und so und in Scharen da ausgelöscht, mit den ganzen Nachkommen, die dann natürlich auch fehlen. Und dann passiert das, was man ja auch für Rom gesagt hat, bei solchen Krisen, wie eben im 20. Jahrhundert, sind immer hinterher die Besten tot. Und was noch übrig bleibt, ist eine zweite Sorte. Die eigentlich Großen, die Zeugen, die da wirklich also charaktervoll, tapfer oder sonst wie sind, die sterben bei solchen Geschichten. Die kommen zu Tode. Diejenigen, die sich durchgefrettet haben, die haben dann Nachkommen und das sind wir. Das muss man also noch mal sehen. Dass also die Besten weg sind, und zwar nicht bloß die, sondern auch deren Kinder. was dort weitergeht. Nicht bloß die jüdische Intelligenz, sondern auch alle möglichen anderen Dinge auch nochmal mit an Großherzigkeit und Mut und Tapferkeit oder was da ist. Nach solchen Geschichten, wie gesagt, ist dann eine Bevölkerung und ein Volk nochmal schlechter und schwächer geworden, weil die Besten tot sind. Das ist ja für, zum Beispiel für viele Leute, die das, die Konzentrationslager überlebt haben, ist das ja ein ganz wichtiges Problem für sie selbst gewesen, bis hin eben zur Versuchung, dem ja auch dann eine Reihe Leute ja auch erlegen sind, sich umzubringen. Weil sie sagen, die wirklich Besseren, die sind schon vorher zugrunde gegangen. Die haben ihr Essen mit anderen geteilt, die haben das gemacht, die haben dies gemacht und haben natürlich nicht überlebt. Überlebt haben schon Leute, die sich da durchgefrettet haben. Und das wussten die. Und das muss man einfach mitsehen, dass das auch hingehört dazu. Da können wir unmittelbar nichts dafür. Wir sind halt so, wie wir sind. Aber das sollte man sich sagen. Oder man, das sollte man nicht vergessen ganz, sondern irgendwie wissen, das ist eben unsere Situation. Und für die Wahrheit bin ich immer. Also dass man sagt, erstmal das, auch wenn sie schmerzt, es hat keinen Sinn, sich da Illusionen zu machen, was dahin gehört. Also, von dort her sagt er ja auch, tatsächlich ist eine niedrigere Spezies zum Übergewicht gelangt. Lesen Sie da auf der Seite 201 oben, nicht? Wo er das genau nochmal anspricht. Und dem kann man nicht widersprechen, finde ich, also so global. Sowas gilt natürlich nie für jeden Einzelnen, das ist richtig, sondern das gilt wie immer, wenn man was redet über männlich, weiblich oder sonst wie, dass es immer so Mehrheiten sind und statistisches Reden. Aber die Frage ist, was eben trotzdem dran ist, was man aufnehmen müsste. Nur so. Und er setzt ja dann wieder jetzt ein für diesen Gedanken des Alles, wie das durchzusetzen ist. Und da hat er ja die Formel, das haben Sie jetzt in dem Text da 754, dem Werden den Charakter des Seins aufzuprägen. Das ist der höchste Wille zur Macht. Wobei eben der Unterschied ist ja der, dass beim Werden, Werden heißt Abschiedlichkeit. Werden geht vom Sein zum Nichts oder vom Nichts zum Sein, um das jetzt in der Sprache der Hegelschen Logik zu sagen. Also Werden heißt immer Abschied, Abschiedlichkeit. Zeit heißt immer Abschied, Abschiedlichkeit. Augustinus sagt das so, wenn ich bei einer Silbe kleben bleibe, komme ich noch nicht mal zum Wort, geschweige denn zum Satz. Also wir können nur leben, wenn wir Abschied nehmen, die ganze Zeit. Nicht bloß mit dem Tod am Ende, sondern jeder Moment darf ich ihn eigentlich nicht festhalten, sondern muss ihn gehen lassen. Ich muss von der ersten Silbe zur zweiten Silbe kommen und vom ersten Wort zum zweiten Wort. Das macht Augustinus sehr deutlich und sagt, wir können nur leben in dieser Abschiedlichkeit. Und insofern hat dann wieder an diesem Punkt dann der Faust recht, nicht? Dass er sagt, ich darf nicht sagen, wenn ich die Zeit festhalten will, dann hört das Leben auf. Das haben Sie ja bei Dornröschen, nicht? Für 100 Jahre wird dann eben nicht gelebt im Schloss. Der Koch bleibt da stehen, der gerade dem einen die Ohrfeige geben will, nicht? Und das Mädchen schläft. Also die 100 Jahre ist einfach das Leben abgebrochen. Leben heißt Abschied nehmen. Wenn ich das nicht will, dann ist eben kein Leben. Und deswegen werden. Also werden ist also diese Form der Abschiedlichkeit. Das Bisherige hört auf und was Neues fängt an. Es ist immer eine Art von Abschied. Und von Abschied rede ich zum Beispiel auch fürs Paradies. Ich habe kürzlich ein Buch rezensiert, so ein Sammelband von einem Kollegen, wo der Alttestamentler aus Paderborn in der Theologischen Fakultät deutlich geschrieben hat, er hat so einen kleinen Exegese gemacht der Sündenfallgeschichte und unterstreicht dreimal ganz deutlich, es gibt keine Unsterblichkeit im Paradies. Alle Welt redet davon, weil Paulus so gesagt hat, dass durch die Sünde der Tod kommt. Bei Paterianer war das schon anders. Der hat gesagt, nein, natürlich ist nicht der Tod da neu eingekommen, sondern die neue Form des Todes, nämlich die Dunkelheit, dass wir nicht wissen, ob wir im Tod Ja oder Nein zur Vergänglichkeit gesagt haben. Das wissen wir nicht, weil der Leib in seinem Weiterleben wollen, in diesem animalischen Basis in uns, der wehrt sich gegen das Sterben. Wir wissen aber nicht, ob das auch unseren Geist auch trifft, ob wir wirklich das Zeitliche also verfluchen oder ob wir, wie es eigentlich in diesem schönen alten deutschen Wort heißt, das Zeitliche segnen. Das ist die Frage, ob wir das tun. Das wissen wir vom anderen nicht, der da seinen Todeskampf durchkämpft. Und wir wissen es von uns selbst sogar nicht. Das ist das, was neu passiert ist. Aber dass man auch im Paradies nicht bleiben kann, das ist völlig klar. Und da habe ich mal, das ging über 2 Tage diskutiert mit der Frau Gerl-Falkowitz. Die war nämlich auch dagegen, dass sie sagt, das kann doch nicht sein. Es kann doch im Paradies keinen Tod geben. Sag ich, sagen Sie nicht Tod, sondern sagen Sie Abschied. Und das gehört auf jeden Fall hin, weil das Wort Paradies hat ja 2 Bedeutungen. An Dante festgemacht, Paradies gibt es bei Dante 2-mal. Einmal im 2. Band ist das Paradies die oberste Fläche auf dem Läuterungsberg. Das ist das irdische Paradies, wo die Schlange war und Adam und Eva. Und dann kommt der ganze 3. Band, der heißt auch Paradiso. Und da heißt Paradies Himmel. Und wenn Jesus am Kreuz sagt zu dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, dann heißt das ja nicht dieses irdische Paradies mit der Schlange oder so, sondern heißt es Himmel. Also, wenn ich im irdischen Paradies wäre, dann werde ich von dort auch irgendwann weggerufen. Und zwar bestimme ja nicht ich, wann ich gerufen werde, sondern der Rufende bestimmt es. Ich habe das dann so ausgedrückt für die Studenten, dass ich gesagt habe, das ist so, wie wenn also die Kinder spielen da im Sandkasten und die Mutter sagt, heimkommen, essen jetzt, und, wir sind gerade so schön am Spielen oder so. Also ich bestimme nicht, wann ich Abschied nehme. Also mit dem Tod. Doch, manche machen es ja und sagen, ich mache das selber. Aber auch die können den Tod ja nur einleiten. Dann läuft es ja nochmal anders weiter. Aber an sich ist so, ich werde gerufen. Und gehorche dann eben. Und insofern gehört der Abschied selbstverständlich zum Paradies, denn man will ja in den Himmel kommen und nicht im Paradies bleiben. Also Abschied gehört selbstverständlich auch zum Paradies. Und das, warum? Da finde ich das Wort so wichtig, endgültig. Und bitte nicht auf end betonen, sondern auf gültig. Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe die Summe meines Lebens, die kommt dann irgendwo zusammen. Das ist dann so die Summe. Und die liefere ich ab im Tod. Deswegen hat das was zu tun mit Selbstbegegnung, mit Doppelgänger und so all diese Geschichten, die da hineingehören. Ich begegne mir und das heißt, ich ziehe die Summe meines Lebens. Aber ich kann keinen Haken dran machen. Das muss jemand anders machen. Und das nennt man dann Gericht. Also das würde dann dorthin gehören. Aber wenn ich nicht enden will, dann gibt es keine Endgültigkeit. Mein Beispiel ist immer schlechte Barockmusik. Immer nochmal Dildum, Dildum, Dildum. Weil es einfach nicht richtig an der richtigen Stelle aufhören kann. Und so schwierig der Anfang ist vor dem weißen Papier, schwieriger ist, nicht einen Strich zu viel zu machen. Nochmal. Das ist die Qual der Künstler. Also wann mache ich einen Strich zu viel? Oder eine Note? Zur Gültigkeit, zur Endgültigkeit gehört die Einwilligung in die Endlichkeit. Und Endlichkeit brauche ich, wenn es eine Vollendung geben soll. Und deswegen vermischen die Leute immerfort unendlich und endlos. Unendlich heißt Infinitum. Endlos heißt ohne Ende. Indefinit heißt das im Lateinischen. Das ist immer endlich. Der Zahlenstrahl ist endlos, deswegen ist jede Zahl endlich. Es gibt keine unendliche Zahl.
Wenn der Weg schwer wird, dann wird er endlos.
So kommt er uns dann vor, ja, nicht? So nicht, dass es nicht geht. Eben, nicht? Das ist dann da und dann kann man nur hoffen, dass es eben doch ein Ende findet, dass sich das in irgendeiner Form ergibt. Das ist genau das Problem. Also, sagt er jetzt, deswegen sagt er hier, das Werden hat also was mit Abschied zu tun. mit diesem Weggehen, mit der, dieser Verwandlung, die sich da unweigerlich stellt. Und jetzt käme es darauf an, dem Werden den Charakter des Seins aufzuprägen. Denn Sein wäre eben nicht ein Aufhören, sondern Sein heißt, es steht. Werden heißt Abschied, Sein heißt, es ist. Und das nennt er den Willen zur Macht, und das versucht er natürlich in diesem Reden davon, dass er sagt, Wiederkehr des Gleichen. Wie kriege ich also Sein und Werden zusammen? Werden, das immer Abschied heißt, Verzicht auf, loslassen, loslassen. Und Sein wäre im Sein und Haben. Es gibt ja dann Leute, die machen wieder fromm nochmal oder so, dann immer Sein und Haben, vorher Gabriel Marcel, setzen Sein und Haben so einander entgegengesetzt, weil sie Haben mit Besitzen wiedergeben. Und das finde ich schlecht. Haben heißt nicht besitzen, sondern Haben heißt Verantwortung haben. Das hört man aber so, dass die Leute, wenn ich sage, meine Kinder oder meine Frau, dann wäre das so wie mein Füller oder so, sage ich überhaupt nicht, sondern mein heißt hier meine Aufgabe. Und deswegen gehört das dazu. Also ich finde, dass das nicht, haben darf ich nicht als Besitzen auffassen, sondern haben heißt sich kümmern. Und da finde ich auch, das kann man wieder am deutlichsten sagen, wenn man wieder in die Bibel da hineinguckt, in dieser Geschichte, dass eben der Kain gefragt wird, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder? Ne? Und dann sagt er, bin ich der Hüter meines Bruders oder so? Und wenn deswegen die Leute zu mir sagen, sie wollen doch nicht behaupten, sie hätten die Wahrheit, dann sage ich, gut, darüber kann man reden. Man könnte besser sagen, die Wahrheit hat mich, als dass ich sie habe. Aber warum soll ich nicht sagen können, ich habe die Wahrheit, so wie Kain einen Bruder hatte? Und den sollte er hüten. Und er sagt, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Und so heißt eine Familie haben, für die Familie eben sorgen, für die Angehörigen verpflichtet sein. Und irgendwas haben heißt immer, dass man dann verpflichtet, sich darum zu kümmern. Wenn man ein Buch geschenkt kriegt, soll man es eigentlich lesen. Oder man kann es ja auch weiter verschenken, wenn man es selber nicht will. Ne? Aber dass es insofern weitergeht. Und ein Menschen haben heißt eben mit ihm leben. Haben heißt nicht besitzen. Schon aus dem einfachen Grund, weil man beim Sitzen nichts sieht, weil man mit Verlaub eben am Hintern keine Augen hat. Da wird nichts gesehen. Nicht? Aber darauf käme es an. Haben heißt sehen. Und sehen heißt gucken, was zu tun ist. Sagt der Levinas wieder, Gott kennen heißt wissen, was man tut, was zu tun ist. Connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il faut faire. Dass das also unmittelbar hingehört. Und deswegen bin ich gegen diese Trennung von Sein und Haben bei Gabriel Marcel oder eben auch bei Erich Fromm, sondern sagt, nein, nein, haben ist nicht besitzen, sondern haben heißt eine Aufgabe haben, die dort besteht. Das gilt von allem Besitz, dass man dafür verantwortlich ist, wenn einem ein Wald gehört oder was auch immer, ein Haustier. Nicht? Bitte?
Das Verhältnis Haben-Sein ist ja nicht klar. Geht es, es denkbar, vorstellbar, dass dann Sein ohne Haben auch zu denken?
Ich glaube nicht. Also von dort her, also da, so wie ich es verstehe, weil ich habe also erstmal schon mich, ich habe Aufgaben, ich habe also ständig was zu tun, um es so auszudrücken. Da verwenden wir auch im Deutschen das Wort haben. Das finde ich schön. Nicht? Wie gesagt, ich habe das und das zu tun.
Ich habe einen Leib, da muss ich ja auch Rücksicht nehmen.
So ist es. Genau das, genauso. So ist es. Immerfort. Und das ist ja genau das, was dann so nach einem Psalm also gesagt wird, jetzt auch von Jesus, dass er sagt, wo er dann, da zitiert er ja, soll er zitiert haben, Schlacht- und Brandopfer hast du nicht gewollt, aber ein Leib hast du mir gegeben, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Diesen Satz aus dem Psalm, das ist genau der Punkt. Also ich habe etwas, weil ich damit was zu tun habe. Mit Nachbarn, mit Besitz, mit Aufgaben, mit Begabungen oder was da hinein gehört. Das sind alles ja nochmal auch Aufgaben Und darum sage ich, dass es die Möglichkeit gibt, das zu missbrauchen, zu missdeuten und missbrauchen und von Besitzen zu reden, die Gefahr gibt's. Aber dann sollte man es auch deutlich dann so nennen und dann sagen, da rede ich jetzt von Besitzen, während das Wort haben jedenfalls im Deutschen durchaus diese tätige und positive Bedeutung hat. Und gerade der Aufgabe nochmal. Ein Leib hast du mir gegeben, siehe, ich komme deinen Willen zu tun. Das ist genau also der Punkt, um den es da ginge. Und dann kann man sagen, das wäre eine Form, wie hier Charakter und Sein zusammen ginge, wenn das so wäre, wenn man das schaffen würde. Das wird eben genommen, der Abschied gehört auch hin, den habe ich zu vollziehen. Ich habe da nicht mich festzuklammern, sondern zu leben im Weitergehen. Und das ist ja dann diese geniale Lösung von Aristoteles gegen die Eleaten, die gesagt haben, wenn das unendlich viele Punkte sind, dann komme ich nie von einem zum anderen. Und sagt er, es gibt keine unendlichen Punkte, sondern das fließt. Und das ist unser Verstand, dass wir Bewegung so denken, sie besteht doch aus kleinen Stills. Wer für sich nur, so wie beim Film, wer für sich nur ein Bildchen, ist kein Bildchen. Der sich bewegende Pfeil ist niemals an einem Punkt O, sondern er ist immer von O zu oder von vor O zu O. Er ist niemals an einem Punkt. Das drängt sich unweigerlich unserem Verstand auf und deswegen brauchen wir die Vernunft. Weil der Verstand uns festschreibt. Der macht deswegen auch die Begriffe, der legt das fest. Da gehört die Logik hin, wo auch alles festgelegt ist. Während die Vernunft, Hegel sagt dann, spekulativ ist, die begreift das Werden als Werden. Und das war ja dann Heideggers Dienst an Aristoteles, den man ja ziemlich vergessen hatte über den Platon vorher, dass er sagt, Aristoteles ist der, der eben auf richtige Weise vom Werden geredet hat. Nur er. Also das Werden kann ich nicht zurückführen in irgendeiner Form von Quantelung, sondern jedes Foto, was wir knipsen, ist immer schon ein verwischtes Foto, nur sind wir zu grob mit unseren Sinnen, das merken wir nicht. Es gibt keinen Stillstand, sondern Bewegung ist immer, in jedem noch so kleinen Augenblick, Bewegung. Und deswegen sagt der Aristoteles, ich kann etwas endlos immer noch weiter teilen, aber nichts besteht aus diesen Teilen, sondern es ist fließend ganz. Aber ich kann es teilen mit dem Verstand und kann jeden noch so kleinen Teil immer noch mal teilen. Das heißt ja dann Integralrechnung und so. Nicht, wo das hineingehört. Aber es gibt es nicht. Und wenn man das also mitsieht, dass also von dort her das Werden unbeseitigbar ist, dass es einfach zum Leben hingehört, für uns als Wesen. Dann sagen die Leute, ja, im Himmel wird das dann anders werden. Die göttliche Ewigkeit ist anders. Das ist ja diese berühmte Definition von Boetius, totius vitae simul ac perfecta possessio. Also des ganzen Lebens gleichzeitiger und umfassender Besitz. Und der Ausdruck dafür heißt dann stehendes Jetzt, nunc stans, stehendes Jetzt. Also ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, reines Jetzt. Und daran können wir natürlich nicht, das können wir nicht, weil wir sind Wesen, die eine Vergangenheit haben. Das können schon die Engel nicht. Und darauf haben dann die Leute im Mittelalter ein neues Wort eingeführt, außer Eternitas reden sie von der Evitas. Und Evitas, das ist nicht so in Zeit zerhackt wie unsere hier, aber es ist eben auch nicht das ganze, das reine stehende Jetzt, sondern es ist eine Form von Wandel, den wir nicht kennen. Die Engel haben eine Vergangenheit, weil sie angefangen haben. Wer anfängt, hat immer angefangen. Und deswegen behält eben auch für die Christen, also im Glauben, Jesus, die zweite Person der Gottheit, die Vergangenheit. Er behält die Wundmale, er hat Vergangenheit und hat, insofern er menschlich ist, hat er keine, nicht die Ewigkeit Gottes, nicht das stehende Jetzt. Denn wer Vergangenheit hat, ist nicht ewig.
Und deshalb macht dann das Denken praktisch ganz was anderes als das Leben.
So ist es. Das daran liegt mir dran. Eben, die Frage ist, bleibe ich eben beim Denken stehen? Die drei Dialogiker, die da zu nennen sind, dann ihrem Buber eben auch Rosenzweig, sprechen von eben einem neuen Denken, dass man nicht ausgeht vom Denken, das Raum und zeitlos ist, sondern vom Gespräch. Und Gespräch hat immer Ort und Zeit, hat immer einen Anfang und Ende. Und ich muss eben nicht vom Gespräch weggehen. Das ist das, was ich in der Vorlesung hier mache. Habe ja gestern schon davon geredet, weil das bei August Brunner so deutlich gesagt wird. Der fängt an mit dem Gespräch. Gespräch hat Zeit und Raum und hat Kairos. Und da gehört auch Vergangenheit, Vergehen hin und all die Dinge. Abschiedlichkeit gehört dorthin. Und das nannte dann Rosenzweig das neue Denken. Dass ich das aufnehme, also eben, weil Denken wird eben bei Descartes oder so, ist eben zeit- und raumlos und einfach schlechterdings ewig im Jetzt. Man denkt auch alleine für sich darum, so nach der Vorstellung, der Philosoph denkt eben und denkt da mit sich darum. Und dagegen das neue Denken, nein, wir fangen nicht mit dem Denken an, sondern mit dem Gespräch. Und dann sind wir immer schon miteinander, das Mit ist das entscheidende Wort. Und sind immer schon raumzeitlich und damit auch abschiedlich. Denn nochmal, ein Wort sagen heißt, dass ich nicht beim ersten Silbe stehen bleibe, sondern dass ich zur nächsten Silbe gehe. Und auch bei dem Wort nicht bleibe, weil ich einen Satz mache. Und da wird gelebt in Form des Alterns. Und dann ist also schon jeder Augenblick verabschiedet sich. Das ist ja das, was dorthin gehört, jeder Augenblick vergeht, so wie eben ja unsere Seminarstunde. Es sind doch eine Viertelstunde noch. Und deswegen sage ich, ist mir mal so dieses Bild eingefallen, dass wir sowas sind wie Kerzen. Entweder wir verbrennen oder wir verstauben. Man kann sich natürlich noch im Zellophan wickeln, dann entfällt der Staub, der ist ja nur auf dem Zellophan, nicht auf der Kerze. Ne? Aber das sind die beiden Möglichkeiten. Entweder verbrennen oder verstauben. Und Leben heißt eigentlich verbrennen.
Aber es scheint ja dieses Bedürfnis zum Stehen und jetzt, ich meine, bei Aristoteles, der unbewegte Beweger, dass in der Bewegung trotzdem was Unbewegtes bleibt.
Das Absolute bewegt sich eben tatsächlich nicht. Das ist einfach das Gute. Das ist sein Weg, den er hier einführt. Korrigiert er ja seinen Lehrer Platon, der noch eine bewegte Seele annahm, sagte, nein, der unbewegte Beweger, das Gute. Und das Gute bewegt, weil es einfach dort liegt. Was da fehlt, ist, dass das Gute bei Aristoteles nicht liebt. Und das hängt damit zusammen, dass die Griechen bei Liebe nur an Eros denken. Zuerst mal. Und Eros heißt, dass mir was fehlt und ich es begehre. Und da Gott nichts fehlt, hat er keinen Eros. Und da es keine Liebe gibt, liebt er nicht, sondern er ist nur da, er bewegt, so schreibt er ja, hos eromenon, wie ein Geliebtes. Und eromenon ist wieder Eros, ne? das Wort. Also das Gute, der unbewegte Beweger bewegt alles andere, weil man dem Guten nachläuft, so wie man dem Glück nachläuft auch oder so. Es wird also da immer glauben, die Frage ist, ob das richtig ist. Ob es nicht besser wäre, man bliebe stehen. So hat uns jedenfalls Brecht gesagt. Nicht? Die Leute rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Ich würde sagen, das rennt überhaupt nicht. Das ist die Liste der Verfolgten, sondern das bleibt einfach stehen. Und man müsste nur selber stehen bleiben, dann trifft es einen. Und das wäre dann das Sein.
Die Frage wäre aber jetzt, ob der liebt, wirklich unbewegt bleibt.
Eben, das ist genau der Unterschied, sind wir eben nicht. Und deswegen muss man eben auch sagen, auch Gott ist nicht unbewegt. Und das ist dann der Problem, der Kampf der Theologen, dann, die auf die Bibel sich beziehen, gegenüber diesen starren Metaphysikern. Wie kann ich den Metaphysikern klar machen, dass das Absolute selber lieben muss? Wie kriege ich den Platon da wieder rein in den Aristoteles? Das ist das große Problem. Und dass man das versucht, aber wo die Metaphysiker, wenn die da konsequent sind, immer noch sagen, nein. Das war übrigens auch ein Punkt, was Brugger an dem Brunner also kritisierte, dass der gesagt hat, Gott bezieht sich auf die Welt. Er kümmert sich. Er sagt, das geht philosophisch nicht. Sag ich, warum? Muss man versuchen? Es muss gehen. Und das hängt dann wieder mit der Dreiheit zusammen. Und von der Dreiheit, um es nochmal zu sagen, von der behaupte ich, dass man sie philosophisch zu bedenken hat. Ausgehend von dem Gedanken, dass eine Person immer interpersonal sein muss. Und das müsste man endlich anfangen, den Juden und den Muslimen zu sagen. Ein personaler Gott kann es überhaupt nicht geben. Der muss, weil Person alleine nicht geht. Dann muss er sich Interpersonalität schaffen. Das ist der Punkt, das ist der Unterschied von Person und Subjekt. Subjekte haben es mit Objekten zu tun und mit anderen Subjekten nur in Konkurrenz. Während Person interpersonal ist, Anerkennung, dem anderen ein Urteil über mich erlauben, zumuten und zutrauen, mich selber ihm gegenüber, also öffnen. Das sind alles die Schritte, die hingehören. Also eine Person kann es überhaupt nicht geben, alleine.
Aber der Ausgangspunkt, das sagen wir mal, dass es eine Steinreligion ist, ja, der Islam.
Ja, ja.
Und der ist eben nicht.
Und die denken halt nicht.
Der ist monolithisch.
Ja, nicht einfach so, ja. Das ist das Schwierige. Ich weiß, vor Jahren hat mal der Theologe Greshage hat in der Zeitschrift Communio extra mal so einen Aufsatz geschrieben, wie frustriert er sei in der Diskussion mit muslimischen Kollegen, die wissen eben nichts über Gott. Das sagen die auch, da können wir gar nicht reden. Wir wissen von Gott nur, was er von uns will. Sonst nichts. Und sind dann nicht bereit, darüber zu reden. Bei den Juden ist das anders. Die haben dann immerhin die Kabbalah nochmal und haben dann die Sephirot, die sie denken, diese 10 Wesen, die es da nochmal gibt, Wesenheiten in Gott, wenigstens also in dieser Sonderform der Esoterik.
Sind dann die Engel praktisch diese Erfüllung der Aufgabe? Das ist so schwierig zu fassen, warum schafft sich Gott Engel, dass sie ihn noch reißen?
So ist es. So kann man sagen, dass eben wenigstens die Engel da sind, aber wenn man das wieder sagt, ich behaupte, dass wir sagen müssen in der biblischen Tradition, dass Schöpfung überhaupt nicht nötig ist, also auch der Engel nicht. Sondern, dass deswegen die Schöpfung also nicht was ist, was Gott braucht, sondern was er den Leuten gönnen will. Da kommt wieder nochmal der Dun Scotus, der hat gesagt, warum hat Gott geschaffen? Dann sagt er, quia vult condiligentes, weil er Mitliebende will. Während auch in der biblischen Tradition viele vergessen haben, die Trinität mit einzubeziehen, weil sie gesagt haben, das ist ein striktes Geheimnis oder so. Und dann müssen die sagen, Gott muss schaffen, wenigstens die Engel oder so. Nicht? Aber das gehört eben nicht hin, sondern konsequent muss ich sagen, er ist in sich selbst ein Wir und ist da glücklich und zufrieden mit sich. Der einzige Grund, warum er schafft, ist, dass er anderen gönnen will, auch teilzuhaben an dem Glück der Liebe. Und darum finde ich das die einzig richtige Antwort und sagen habe von dem Dun Scotus, dass er ihm sagt, quia vult condiligentes, weil er Mitliebende will. Und da fand ich es dann auch schön, dass die Leute, die jetzt da die Festschrift, die ich jetzt bekommen habe, dann nochmal, dass die Mitliebe heißt. Mitlieben, weil das genau das Wort ist, was dahin gehört. Ich war wirklich überrascht, dass die das aufgenommen haben von dort her. Aber das lesen Sie sonst eben nicht, außer eben bei Dun Scotus in so einer Deutlichkeit. Und deswegen habe ich ja hier mit der Allmacht so geredet, dass die eben da sich nicht verkürzt, die bleibt, was sie ist. Alles das, was ich da angesprochen habe, gehört damit hinein. Dass das Absolute hier gedacht wird als in sich ein Wir und nicht ein Ich. Und Wir heißt ja Ich und Du. Und dann müsste man extra darüber reden, warum das jetzt drei sein müssten. Nicht? Und da ist die Begründung, die dafür da ist, bei Richard von St. Victor, ist, dass er eben sagt, wenn zwei einander lieben, ist das nur ein Gegenteiliges, während die Antike schon Freundschaft definiert als idem velle et nolle. Dasselbe wollen und nicht wollen. Einig sein in den Zielen und Absichten. Das macht eigentlich das die Gemeinsamkeit aus. Und die gibt es nicht bei Zweien, insofern die sich aufeinander beziehen, sondern indem die Zweien sich auf ein Drittes oder einen Dritten beziehen. Und wenn das jetzt nur ein Drittes ist, dann ist das schon was, aber das ist dann wieder nicht auf dem Niveau der beiden. Also man kann eins sein in der Sacharbeit. Natürlich, man kann eins sein im Willen zum Kind, ist schon ein Schritt weiter, aber das erreicht auch nicht ganz in dem Bild, sondern es muss eigentlich eine Gleichanerkennung rauskommen, also das erwachsene Kind dann.
Könnte es sein, dass wenn jetzt diese Nähe zu Gott, ja, wenn die nicht das Interpersonale hat, dann bin ich da erinnert an Paulus, der sagt, ja, lass das Beten sein, wenn du den anderen immer noch verfluchst.
So ist es.
Und das ist ja eine ganz große Gefahr, diese Nähe
zu ist sofort, Gott. Ist sofort
wenn
da.
Wenn sie nicht interpersonal ist, ja. Weil dann gebe ich die nicht, ich muss mich da verabschieden eigentlich, um zuerst mit den Menschen ins Klare zu kommen.
Ja, und deswegen male ich ja immer dieses Bild dahin, wie Sie wissen. Nicht? Dass ich sage, ich gehe also einerseits ich und du und die gehen auf Gott zu, aber zugleich gibt es auch nochmal ich und Gott gehen zusammen auf das Du zu und du und Gott gehen auf das Ich zu. Erst dann ist keiner mehr Mittel, sondern jeder ist Ziel. Jeder ist Ziel, um den es geht, und jeder ist Mittlere. Jeder ist der Dritte, der sich freut, dass die beiden anderen eins werden in der Sorge um ihn. Das ist der eine Punkt. Und das andere, jeder kann mit dem anderen zusammen zu zweit sich um den Dritten kümmern. Und das ist, deswegen reichen zwei nicht. Und als ich das da las beim Richard von St. Victor, da fiel mir eben der Denis de Rougemont ein, dieser Französisch-Schweizer, der ein Buch geschrieben hat, L'amour et l'Occident, die Liebe und das Abendland. Und er sagt, das Abendland ist bestimmt durch Tristan und Isolde. Man rennt aufeinander zu und sich den Kopf ein. Deswegen gibt es im Europa, hat er dann geschrieben, keine Eheromane, sondern nur Ehebruchsromane. Aber positive Eheromane gibt es nicht. Muss man nach China gucken. Also so ist sonst nicht. Weil eben dieser Ausgang bloß auf das sich zerstören. Und dann sage ich immer, dann gibt es dann noch die Turniervariante, nenne ich das. Man rennt nur aneinander vorbei, dreht sich um und sagt, war es das. Das ist das, was in unserer Gesellschaft inzwischen ziemlich breit vertreten wird. Nicht? Dass das so wäre. Während es darauf ankäme, eben in dieses Miteins zu kommen, das dort wäre. Man kann natürlich, dann sagt man ja, was machen die Atheisten? Man kann natürlich, es gibt viele Pseudonyme Gottes. Man kann sagen, die Liebe oder die Menschlichkeit oder was immer. Der Nachteil ist nur, dass solche Ersatzformen nicht selber Personen sind. Die können nicht vergeben, die kann man nicht bitten, bei denen kann man sich nicht bedanken. Und das Bedanken ist ja ein ganz wichtiger Punkt, behaupte ich. Und deswegen zitiere ich ja dann immer einen Atheisten da vom Dienst, den Canetti, Elias Canetti, der eben geschrieben hat, und das finde ich hinreißend, dass er sagt, was er als Atheist am meisten vermisst, ist eine Adresse für seine Dankbarkeit. Das finde ich einfach toll. Dann nehme ich ihm wirklich viele Sätze ab, die ich schrecklich finde. Und sein Leben auch nochmal, was er da alles angestellt hat. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Aber dieser Satz, dass er sagt, was er vermisst, ist eine Adresse für seine Dankbarkeit. Es ist nicht so, dass die Leute bloß von Gott reden, weil sie Rache erreichen wollen oder Ewigkeit oder ihr Heil oder was weiß ich. Sondern dass eine der Gründe ist, dass man jemanden braucht zum Dank. Wenn man sich in jemanden verliebt und kommt dann mit den Blumen und das Gegenüber kommt auch mit Blumen, was macht man denn dann? Da muss man ja die Göttin Venus erfinden, wenn es sie nicht gibt. Weil irgendwo muss man doch also seine Blumen loswerden. Nicht? Also das ist die Dimension, der dahin gehört. Und das wäre dann eine andere Welt. Wenn man das so nimmt. alles, und zu diesem Punkt, wo wir sind gar nicht so weit gekommen, aber es macht ja nichts, da machen wir beim, sehen wir dann, also was das heißt, dem Werden den Charakter des Seins aufprägen. Nicht? Wie kann ich das zusammenbringen, wie kann das sein, dass ich da nehme, das Werden mit beinhalten. Das versucht er mit dieser Rede von dem Wiederkehr des Gleichen. Nicht? Es kommt immer wieder, gibt immer den Abschied, aber es ist das Gleiche. So meint er, könnte man das irgendwie erreichen. Wie könnte das stattdessen gehen? Und stattdessen würde ich es eben einführen unter dem Gedanken der Endgültigkeit. Also mit der Summe am Ende des Lebens, wo sich das abschließt, abgelesen am Kunstwerk. Weil ja unausrottbar, habe ich den Eindruck, steckt bei uns so im Denken drin, dass unser Unglück eigentlich unsere Endlichkeit sei. Und deswegen verweise ich immer auf das Kunstwerk und vor allen Dingen an die Zeitkünste, also Musik, Gedichte, Tanz. Und so, dass man sagt, dass hier gesehen wird, dass es Geglücktes gibt in Zeit. Also kann nicht die Endlichkeit der Grund unseres Unglücks sein. Denn ein Gedicht hört auf. Wann ist ein Musikstück da? Sag ich mal, ein Musikstück ist da zwischen den letzten Tönen und den ersten Klatschern. Und so auch ein Gedicht ist erst da, wenn es aufgesagt ist. Vorher ist es ja noch im Werden. Nicht? Also diese Überlegung, die da hineingehört, dass wir diesen Gedanken, den wir kaum aus dem Kopf rauskriegen oder so aus unserem Empfinden, dass unser Unglück eigentlich diese Endlichkeit und das Verlassen und Loslassen ist, dass man sagt, nein, es ist nicht so. Das kann man am Kunstwerken, gerade an den Zeitkunstwerken, unmittelbar sehen. Dass das ein Glück ist, eine Form zu haben und zu einem Ende zu kommen. Nicht abgebrochen, nicht zerfasernd. Und dann nenne ich ja immer dieses Wort von meinem Doktorvater Max Müller, der gesagt hat, im Blick so auf die Kulturen und die Kulturdinge, sagte, zuerst ist das Stammeln, dann ist das Wort und dann ist das Geschwätz. Und dann fängt wieder ein neuer Stil an, geht wieder mit Stammeln los, diesem ersten unbeholfenen Lächeln zum Beispiel der griechischen Figuren. Nicht? Der ersten. Ein Stammeln, dann das Wort und dann das Geschwätz. So wie so Spätgotik, wenn es dann so zerfasert und zerfällt oder so, nicht? Das wäre es dann in dieser Form. Aber nein, wenn ich die Endgültigkeit habe, bin ich raus aus sowas mit Stammeln und Wort und
Ding. Ja, aber es liegt eine Zerfaserung in der Luft.
Sie liegt, ja. Also hier ist sie so, wir müssen kämpfen.
Ja, die
Eben, aber in der Ewigkeit nicht mehr. In unserem Anteil an der Ewigkeit, wie Sie gesagt, wir sind ja nicht dann ewig, sondern wir sind eben auf zeitliche Weise haben wir unseren Anteil damit dran, die Teilhabe. Das wäre aber nur so. Und deswegen machen wir da also in nächste Woche einfach auf der Seite nochmal weiter. Da ist ja noch genug da drin, denke ich. Danke. Das ist ihres.